SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Florian Mayer herzlich willkommen. Wir schalten gleich zum Parteitag der Grünen der Bundesdelegiertenkonferenz in Wiesbaden und sprechen mit unserem Kollegen vor Ort, wie die neue Kurssuche der Grünen nach dem Ampelaus so läuft. Den Kurs schon gefunden hat die CDU im Saarland nach eigener Aussage schon länger. Die trifft sich seit gestern Abend ebenfalls zum Parteitag auf Landesebene. Auch dazu gleich mehr. Und im Interview der Woche heute Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Alles bis 13 Uhr. Willkommen zur Sendung.
SR Info.
Als vergangene Woche die Ampelkoalition geplatzt ist, standen noch Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck und noch Außenministerin Annalena Baerbock in Berlin alles andere als glücklich vor dem Kanzleramt und gaben Interviews. Habeck machte da sehr deutlich, dass man als Grüne Regierungsmitglieder sehr gerne weiter regiert hätte und diesen Anspruch auch weiter für sich erhebt. Wie spiegelt sich das auf der Bundesdelegiertenkonferenz, dem Parteitag der Grünen in Wiesbaden, wider? Darüber kann ich jetzt live mit unserem Korrespondenten vor Ort, Philipp Prost, sprechen. Hallo, Herr Prost.
Hallo.
Habeck hat vergangene Woche seine Kanzlerkandidatur angekündigt. Heute wird er dann quasi aufs Schild gehoben in Wiesbaden. Unsere saarländische Landesvorsitzende der Grünen sagte uns gestern im Interview, dass sie jetzt schon mit Habecks Ankündigung einen Aufschwung erlebe und dass man sehr positiv in diesen kurzen Wahlkampf, der jetzt ansteht, gehen werde. Ist das so die Grundstimmung dieses Parteitages bisher, sich da selbst mit Optimismus impfen nach dem Ampelaus?
Ich würde sagen, die Grundstimmung passt schon. Das ist auch das, was wir hier spüren, dass nicht so sehr zurückgeblickt wird, sondern vor allem nach vorne, was man bei dieser Bundestagswahl erreichen will und auch kann. Und man sich einfach auch personell dafür aufstellt, in den Bundestagswahlkampf zu ziehen. Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, man muss dazu sagen, das letzte bisschen, das fehlt noch. Und das, glaube ich, ist entscheidend, dass das heute und auch an dem Tag morgen, wenn Robert Habeck dann offiziell seine Kandidatur bekannt geben will, dass das nochmal nach vorne gestellt wird und man wirklich so einen richtigen Ruck spürt. Das, würde ich sagen, haben wir noch nicht gespürt.
Man hört zumindest, dass es sich optimistisch in der Halle breit macht. Eine neue Parteispitze wird es ja auch geben. Da stehen Franziska Brandner und Felix Banaschak als Duo zur Wahl. Die können gut mit Habeck und auch umgekehrt eher mit ihnen. Darüber hinaus, für welche Richtungen, Strömungen, das ist ja in den Grünen immer wichtig, innerhalb der Partei stehen denn diese beiden Kandidaten?
Ja, bevor ich darauf antworte, gerade eben der Applaus. Das war die Wahl von Franziska Brandner. Sie wurde zur neuen Parteivorsitzenden gewählt. Deswegen der große Applaus. Sie hat über 78% der Stimmen bekommen und damit mehr als Ricarda Lang 2022, als sie zur Vorsitzende der Grünen gewählt wurde. Also das erstmal zur Einordnung. Franziska Brandner, ja, wofür steht sie? Sie steht für Wirtschaftspolitik. Sie ist aktuell noch Staatssekretärin bei Robert Habeck im Wirtschaftsministerium, ist eine sehr enge Vertraute von Robert Habeck und steht für ein Wirtschaftsprofil. Sie stammt aus Baden-Württemberg und zählt zu den sogenannten Realos bei den Grünen, die für pragmatische Lösungen stehen.
Die hiesige Grünen-Chefin, die hat auch gesagt, bei uns es gebe im Land ein Bedürfnis nach grüner Politik. Jetzt ist es nach dem Ampelaus ja nicht so, dass der Diskurs geprägt werde von Menschen, die beispielsweise grüner Wirtschaftspolitik über die Maßen nachtrauern. Die Umfragewerte geben es jetzt auch nicht unbedingt so her für die Grünen. Wie will man sich denn programmatisch künftig aufstellen, auch um jetzt bei dieser vorgezogenen Bundestagswahl Ende Februar 2025 zu punkten?
Ja, also man möchte grüne Themen schon mit mehr Selbstbewusstsein vertreten und auch in den Vordergrund stellen. Allerdings muss man dazu sagen, dieser Parteitag jetzt ist noch kein Parteitag, auf dem das Wahlprogramm beschlossen wird, sondern hier geht es erstmal darum, sich personell aufzustellen. Also einen neuen Bundesvorstand zu wählen und auch den Spitzen- und auch Kanzlerkandidaten, nämlich Robert Habeck, dann morgen als Kandidaten zu küren. Das ist der Zweck dieses Parteitages. Im Januar soll es dann um das Programm gehen. Und das Programm soll auch ein bisschen kürzer ausfallen, einfach aufgrund der knappen Zeit. Hier ist die Rede von einem 10-Punkte-Programm, wo dann auch grüne Inhalte eine starke Rolle spielen sollen.
Informationen live von der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in Wiesbaden waren das von unserem Korrespondenten vor Ort, Philipp Prost. Vielen Dank. Und wir schalten die Ampelfarben weiter durch. Von Grün geht's auf Gelb. Wir kommen also zur FDP. Die sieht sich mit Vorwürfen nach Medienberichten konfrontiert, die vielleicht für so manche oder manchen gar nicht mal so überraschend rüberkommen. Denn laut Berichten der Wochenzeitung Die Zeit und der Süddeutschen Zeitung soll die FDP das Ende der Ampel bereits seit September minutiös vorbereitet haben. Das passt grob zum Narrativ der SPD über das Ende der Koalition, während die FDP ja wiederum die SPD dafür verantwortlich macht, dass das Ding in die Brüche ging. Mehr dazu von Markus Sambale.
Die Recherchen der beiden Zeitungen lesen sich wie ein Politkrimi. Demnach hat sich ein kleiner Kreis von FDP-Politikern ab Ende September regelmäßig getroffen und akribisch Pläne gemacht, aus der Ampelkoalition auszusteigen. Zu der Runde gehörten die FDP-Minister der Bundesregierung und die Parteispitze. Die Medienberichte legen nahe, dass Parteichef und Finanzminister Lindner nicht nur verschiedene Szenarien durchspielen ließ, sondern den Bruch der Regierung aktiv vorangetrieben hat, etwa mit einem radikalen Forderungskatalog zur Wirtschaftspolitik, um SPD und Grüne zu provozieren. Kanzler Scholz soll dann in der entscheidenden Woche die FDP-Ausstiegspläne gewittert haben. Um selbst ins Handeln zu kommen, warf Scholz demzufolge Finanzminister Lindner aus der Regierung. Die Ampel war damit Geschichte. Zu den neuen Enthüllungen erklärt ein FDP-Sprecher, zu internen Sitzungen äußere man sich nicht. Beim früheren Koalitionspartner SPD ist die Empörung dagegen groß. SPD-Gesundheitsminister Lauterbach nennt das Vorgehen der FDP schäbig und menschlich ein Armutszeugnis. Die Grünen geben sich wenig verwundert. Sie hätten mit so einem Vorgehen der FDP gerechnet.
Wem das mutmaßlich egal sein dürfte, ob FDP oder SPD daran schuld sind, Hauptsache das Ergebnis stimmt. Wir haben bald vorgezogene Bundestagswahlen, das dürfte die CDU sein. Die hat jetzt eben wie alle anderen auch noch 3 Monate bis dahin, heißt 3 Monate Wahlkampf und 3 Monate auch hektische Vorbereitungen darauf. Mitten in diesen aufziehenden Wahlkampf trifft sich heute in Illingen die Saar-CDU zu ihrem Landesparteitag. Im Mittelpunkt dabei natürlich die Wahl des Landesvorstandes. Und gerade eben ist das Ergebnis für die Wiederwahl des Landesvorsitzenden Stefan Toscani bekannt gegeben worden. Darüber will ich jetzt mit Yannick Böffel, unserem Politikreporter, vor Ort sprechen. Hallo Yannick.
Hallo.
Yannick, dass Stefan Toscani wiedergewählt wird, das stand ja außer Frage. Insofern war das nicht sonderlich spannend. Jetzt ist das Ergebnis 94,46% ganz genau. Das an sich im Vergleich zum letzten Mal auch keine große Überraschung. Stefan Toscani sitzt damit also fest im Sattel der Saar-CDU.
Ja, man kann es eigentlich nur so ausdrücken. Es liegt natürlich auch daran, dass die Zahlenbasis stimmt, an der man sowas ja immer ein bisschen abmessen kann. Es gab 2 klare Punkte für Toscani, was die Zahlen angeht. Einmal die Kommunalwahl, die für die CDU überraschend gut gelaufen ist. Er hatte viel tief gestapelt. Am Ende wurde das Ergebnis ein sehr gutes für die CDU, hat im Landesergebnis vor der SPD gelegen, hat dazu gewonnen bei den Bürgermeistern, die die CDU stellt. Also ein sehr positives Ergebnis für die CDU. Und der andere Faktor ist der Saarland-Trend von Infratest DIMAP in unserem Auftrag. Auch da für viele in der CDU selbst überraschend hat man die SPD überholt. Und insofern stimmt einfach die Basis. Zusätzlich merkt man schon so ein bisschen Aufbruchsstimmung nach diesem, man darf es nicht vergessen, historisch schwachen Ergebnis bei der letzten Landtagswahl. Insofern geht da viel mit Stefan Toscani mit. Und selbst die, die möglicherweise keine gigantischen Fans sind, wissen, wir stehen im Moment gut da, wir stehen besser da, als wir erwartet haben. Also ist Stefan Toscani, unser Landesvorsitzender, hat ja sogar sein letztes Ergebnis ein klein bisschen um 1 Prozentpunkt verbessert.
Wie das dazugehört, hat er natürlich, bevor abgestimmt wurde, auch noch eine Rede gehalten, fast 40 Minuten lang. Wo lag da der Fokus und wie hast du ihn da wahrgenommen während dieser Rede?
Es ging überraschenderweise gar nicht so sehr um Berlin in dieser Rede. Natürlich die Spitzen gegen Ampel, die Spitzen Richtung Scholz, die Spitzen Richtung politische Konkurrenz. Der Fokus lag aber schon sehr auf einer, ich würde es fast sagen, Landtagswahlkampfrede. Also der Fokus ganz klar auf dem Hauptgegner, die Saar-SPD. Der warf er Wortbruch vor, weil so viele Wahlkampfversprechen nicht gehalten wurden. Also da sehr, sehr deutlich die Spitzen. Er hat seine Forderung erneuert, dass Wirtschaftsminister Barke zurücktreten müsse. Es brauche eine Vision für dieses Land und das könne nur von der CDU kommen. Also ein relativ deutliches in die Richtung Landtagswahlkampf-Blinken von Stefan Toscani. Der andere Faktor der Rede war dann deutlich zurückgenommener, nämlich als es gerade um diese eben erwähnten Zahlen und diese Ergebnisse bei der Kommunalwahl und dem Saarland-Trend ging. Da hat Stefan Toscani, ich würde fast sagen, tief gestapelt und die Erwartungen sehr gebremst. Da hat er nämlich einerseits dieses sehr, sehr und überraschend gute Kommunalwahlergebnis nur ein solides Ergebnis, auf dem man aufbauen wolle, genannt und hat auch die Mitglieder vor ein bisschen zu viel Euphorie aus dem Saarland-Trend gewarnt. Da hat er gesagt, wir müssen abwarten, dass darauf lässt sich klar aufbauen. Wir sind wieder wer, so viel Selbstbewusstsein hat er dann schon. Aber auf der anderen Seite hat er auch gesagt, naja, es fließt bis zu der kommenden Landtagswahl, fließt noch viel Wasser die Saar hinunter. Da müssen wir weiter dran arbeiten, weil die CDU natürlich auch nach dieser schwachen Phase vor der Landtagswahl eine Erneuerung brauchte. Insofern zweigespalten, eine sehr angriffslustige Wahlkampfrede, aber auf der anderen Seite auch in die Partei hineinstrahlend ein bisschen auf die Bremse tretend.
Also haben wir Kontinuität an ganz oben an der Spitze der Saar-CDU, aber mit dem heutigen Tag endet dann ja doch auch eine Ära. Karl Rauber, seit 11 Jahren Schatzmeister und CDU-Saar-Urgestein, tritt nicht mehr an.
Ja, also um dein Farbenspiel von eben zu vollenden, nach Grün, Gelb, Schwarz kommt sozusagen jetzt das zumindest Amtsende der grauen Eminenz der saarländischen CDU. Tatsächlich, CDU war einfach für viele, auch CDUler, lange einfach nicht ohne Karl Rauber vorstellbar. Er hat alles gemacht, war Chef der Staatskanzlei. Man hat es auch einfach seine Bedeutung. Er war nie in der ganz ersten Reihe. Seine Bedeutung hat man gemerkt. Wer hat ihn verabschiedet? Der aktuelle Landesvorsitzende, klar. Aber auch Peter Müller und Annegret Kramp-Karrenbauer standen auf der Bühne. Es gab minutenlangen Applaus. Es ist tatsächlich das Ende einer Ära. Die graue Eminenz beendet heute ihre Amtstätigkeit bei der CDU.
Informationen und Einschätzungen von unserem Politikreporter Yannick Böffel live vom CDU-Landesparteitag in Illingen. Vielen Dank. Damit ist es 12.41 Uhr. Sie hören die SR-Infobilanz am Mittag auf SR Kultur. Gleich gibt's das Interview der Woche mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD, um die Ampel dann auch voll zu machen farblich. Vorher die Nachrichten mit Tanja Philipp-Murer.
Die Europäische Union hat sich auf den Haushalt für das kommende Jahr verständigt. Nach Angaben von Unterhändlern des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten stehen damit im kommenden Jahr knapp 200 Milliarden Euro zur Verfügung. Den Berichten zufolge wurden weitere Mittel für die Bereiche Gesundheitsforschung, humanitäre Hilfe und Grenzschutz bereitgestellt. Die Einigung muss noch offiziell von den EU-Staaten und dem Europaparlament bestätigt werden. Das gilt aber als Formsache. Österreich erhält keine weiteren Gaslieferungen mehr aus Russland. Das hat eine Sprecherin des Energieunternehmens OMV mitgeteilt. Die Lieferungen seien am Morgen eingestellt worden. Bundeskanzler Nehammer sagte, Österreich habe aber vorgesorgt. Niemand müsse im Winter frieren. Das russische Unternehmen Gazprom hatte den Lieferstopp mit nur gut 12 Stunden Vorwarnung bekannt gegeben. Hintergrund des abrupten Endes ist ein Rechtsstreit zwischen OMV und Gazprom. Österreich war neben Ungarn und der Slowakei eines der wenigen EU-Länder, das noch Gas aus Russland bezogen hatte. Frankreich steht eine Streikwoche bevor, von der auch das Saarland betroffen sein wird. Für kommenden Donnerstag haben mehrere Gewerkschaften der Bahngesellschaft SNCF zum Ausstand aufgerufen. Dieser beginnt bereits am Mittwochabend und hat Auswirkungen bis zum Freitag. Bereits am Montag wollen die Gewerkschaften der Bauern demonstrieren. Unter anderem soll es eine Sternfahrt nach Straßburg geben. Die Bauern im lothringischen Nachbardepartement zum Saarland Moselle haben angekündigt, vor allem Kreisel zu blockieren, auch an der Grenze zu Luxemburg und Deutschland.
SR Info. Das Interview der Woche.
Und das bringt uns zum letzten Teil der Ampelfarbe, nämlich Rot. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hat sich diese Woche auf den Weg in unser Hauptstadtstudio in Berlin gemacht. Für eben das Interview der Woche. Mein Kollege Jim Bob Nikschas hat das Gespräch mit ihm geführt und mit einer sehr baldigen Bundestagswahl vor der Brust, dem Scheitern der Regierungskoalition noch ganz eng im Rücken und im Grunde schon mittendrin im Wahlkampf, dreht sich natürlich vieles um Fragen aller, was passiert, wenn? Geht die SPD in eine mögliche große Koalition nach dem 23. Februar? Was passiert mit dem Bürgergeld nach der Wahl und was ist eigentlich mit der Rente? Los geht's aber zum Einstieg mit der berühmten Frage, wie hat sich das angefühlt?
Herr Heil, Christian Lindner hat im Bundestag diese Woche gesagt, seine Entlassung sei für ihn auch eine Befreiung gewesen. Fühlen Sie sich auch befreit jetzt nach dem Aus der Ampel?
Ich glaube nicht, dass es um persönliche Gefühle gehen darf, sondern um die Frage, was ist verantwortlich für dieses Land? Und wenn jemand aus der Verantwortung ausscheidet, dann ist das seine Sache. Ich will Christian Lindner bescheinigen, dass er Leidenschaft hat für seine Partei. Aber es geht um Verantwortung und Augenmaß. Und da das bei der FDP nicht mehr vorhanden war, waren Lösungen auch nicht mehr möglich. Deshalb, man darf nicht vor der Verantwortung weglaufen. Das ist jedenfalls meine Haltung.
Ist ja nicht das erste Mal, dass wir beide so ein Gespräch hier führen in den letzten 3 Jahren Ampelkoalitionen. Bisher wollten Sie kaum ein böses Wort verlieren, öffentlich über Ihre Koalitionspartner. Hat der Kanzler, hat Olaf Scholz nach der Entlassung von Lindner das aus Ihrer Sicht endlich mal ausgesprochen, was Sie sich bisher nur gedacht haben?
Ja, zum einen, wir haben in den letzten Jahren miteinander regiert. Wir haben auch vieles hingekriegt. Ich erinnere daran, dass wir mit den Folgen des russischen Angriffskriegs zu tun hatten und nach wie vor zu tun haben. Da ist es gelungen, gemeinsam richtige Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel eine Gasmangellage zu verhindern, das Land sicher durch schwierige Zeiten zu bringen. Und gleichzeitig ist in der Koalition auch viel Gutes gelungen. Wir haben den Mindestlohn erhöht, wir haben ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen beispielsweise. Aber es ging jetzt um die Frage, wie es weitergeht. Und der Versuch der FDP, das, was wirtschaftspolitisch notwendig ist, nämlich für mehr Investitionen in Deutschland zu sorgen, die Strompreise im Griff zu behalten, auszuspielen gegen unsere äußere Sicherheit und die soziale Sicherheit, das wäre für das Land nicht verantwortbar gewesen. Und da waren Kompromisse offensichtlich nicht mehr gewollt von der FDP. Wir haben Vorschläge gemacht, die Dinge zusammenzuführen. Und das will ich dem Kanzler auch bescheinigen. Er hat immer wieder in dieser Konstellation die Dinge zusammengeführt, aber es gehört immer dazu, dass alle auch lösungs- und kompromissorientiert waren. Und das war die FDP nicht mehr. Das ist der Grund, warum es so gekommen ist. Ich bedauere das ausdrücklich, aber wie gesagt, jeder muss seine Verantwortung kennen. Und Herr Lindner hat vielleicht noch Verantwortung für seine Partei übernommen, aber war nicht mehr bereit, Verantwortung für das Land zu tragen.
Also zu hart waren die Abschiedsworte von Herrn Scholz nicht.
Nein, man muss schon deutlich auch sagen, damit da keine Gerüchte entstehen, was da passiert war. Herr Lindner hat ja letzte Woche ein Papier vorgelegt und war nicht bereit, das zu tun, was jetzt notwendig gewesen wäre, um Deutschland nach vorn zu führen. Wir haben ja wirtschaftliche Schwierigkeiten, eine Konjunkturschwäche und wir brauchen mehr Investitionen in Deutschland. Wir brauchen eine Deckelung der Strompreise, vor allen Dingen was die Netzentgelte betrifft, für das produzierende Gewerbe. Da geht es um Arbeitsplätze in diesem Land. Wir brauchen gleichzeitig die außenpolitische Verlässlichkeit, die es braucht, die Bundeswehr zu ertüchtigen, auch unserer Verpflichtung im Rahmen der NATO gerecht zu werden. Und dafür dann vorzuschlagen, die Renten zu kürzen, wie das die FDP getan hat, hätte die Gesellschaft auseinandergetrieben. Deshalb war das nicht mehr einbar und es lag an dem mangelnden Kompromisswillen von Herrn Lindner. Und natürlich gab es auch aufgestauten Ärger über Indiskretionen, über Verhaltensweisen an dieser Stelle. Mir geht es jetzt nicht darum, irgendjemandem was hinterherzurufen, sondern die Lage ist jetzt, wie es ist. Es wird Neuwahlen in Deutschland geben. Ich werbe dafür, dass in der Zwischenzeit kein Stillstand ist, dass wir in Deutschland mit den Mehrheiten, die es für vernünftige Lösungen kurzfristig gibt, auch noch Dinge machen zum 1.1., die das Land braucht. Und dann müssen die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, in knapp 100 Tagen, wie die Wahl ausgeht.
Die Rente haben Sie ja eben schon erwähnt, die wollten Sie ja eigentlich reformieren. Olaf Scholz hat das direkt nach dem Ampelbruch auch als mögliches Projekt genannt, was man jetzt noch durchbekommen könnte bis Ende des Jahres. Das scheint sich aber erledigt zu haben, oder?
Ja, die Vorschläge liegen im Parlament auf dem Tisch und übrigens waren das gemeinsame Vorschläge von Christian Lindner und mir, dafür zu sorgen, dass die Renten in Deutschland stabil bleiben, dass wir dafür sorgen, dass sich alle Generationen auf das System der Alterssicherung verlassen können. Nicht nur die knapp 22 Millionen Rentnerinnen und Rentner von heute, die sich das ja verdient haben, sondern vor allen Dingen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute und auch die Jüngeren. Und das ist ein wichtiges Thema. Ich muss feststellen, der Gesetzentwurf liegt im Parlament. Wir hätten ihn auch schon abschließen können, aber Herr Lindner hatte nicht die Kraft, das in seiner FDP-Fraktion durchzusetzen, obwohl er gesagt hat, es sei ausverhandelt. Die CDU hat erklärt, dass sie es nicht mitmachen will, muss beantworten, was sie rentenpolitisch will. Und im Zweifelsfall ist das Thema auch der Frage, wie es bei den Wahlen aus- und weitergeht. Und da bin ich ziemlich sicher, dass die meisten Menschen in Deutschland der festen Überzeugung sind, dass Sicherheit im Alter, da geht es ja auch um Leistungsgerechtigkeit, nicht irgendein Thema ist, sondern sehr, sehr wichtiges.
Ist daran diese Reform am Ende gescheitert? Weil Sie hätten sich ja durchaus schon früher durchringen können, auch vor dem Ampelbruch.
Ja, wir haben ja in der Rentenpolitik in dieser Legislaturperiode durchaus auch Beschlüsse gefasst. Es gab ein Rentenpaket 1, in dem wir was getan haben für Menschen, die erwerbsgemindert sind, die einfach nicht mehr arbeiten konnten und die Unterstützung brauchten. Wir haben jetzt vorgeschlagen, dauerhaft das Rentenniveau zu stabilisieren. Und das ist auch notwendig. Da brennt im nächsten Jahr in 25 noch nichts an. Aber ab 2026 muss die Entscheidung getroffen werden. Sonst verlieren Rentnerinnen und Rentner Kaufkraft. Und das darf nicht sein. Um das klar zu sagen, es geht um ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Ich wäre bereit, auch vor der Wahl dazu Entscheidungen zu treffen. Aber ich bin kein Illusionskünstler, so wie FDP und CDU sich eingemauert haben. Ist das schwer zu erreichen und dann muss darüber entschieden werden. Aber ich sage nochmal deutlich, was meine Position ist. Die FDP hatte vorgeschlagen, die Abschläge zu erhöhen. Sie wollten das Rentenniveau nach unten manipulieren, nenne ich das. In der CDU gibt es Diskussionen, das gesetzliche Renteneintrittsalter zu erhöhen. Das ist für viele fleißige Menschen nichts anderes als eine Rentenkürzung, weil ja nicht alle Ende 20 in Arbeit gekommen sind. Wir reden hier über Menschen, die in der Lagerlogistik arbeiten, in der Pflege, in der Industrie, in vielen Berufen, die auch als beruflich Qualifizierte mit 16, 17 angefangen haben zu arbeiten. Und da sagen wir, flexible Übergänge in Ruhestand sind richtig. Aber das Renteneintrittsalter für alle weiter zu erhöhen auf 67, 68, 69, hieße für viele Menschen nichts anderes als eine Rentenkürzung, weil sie dann mit höheren Abschlägen zu rechnen hätten. Und das ist nicht verantwortbar.
Aber wären da nicht gewisse Abstriche in geringeren Maßen vielleicht sogar denkbar, so als Lösungsansatz, wenn Sie sagen, mehr als 67 darf es am Ende nicht werden? Die jüngeren Generationen will man auch nicht zu stark belasten. Wäre es nicht vertretbar, wenn Renten in Zukunft etwas langsamer steigen würden als die Löhne?
Nein, es ist nicht vertretbar, weil die Menschen sich das ja verdient haben. Die Rentenansprüche sind ja kein Almosen des Staates, sondern dafür haben Menschen gearbeitet und eingezahlt. Und ich will sagen, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Menschen länger arbeiten, freiwillig länger arbeiten wollen. Und wir haben dazu auch Vorschläge gemacht, die liegen auch im Parlament, für Anreize, dass es sich mehr lohnt, freiwillig länger zu arbeiten, dass man mehr in der Tasche hat, wenn man auch länger arbeitet. Aber das allen zuzumuten, auch denjenigen, die einfach nicht mehr können, das wäre unfair. Deshalb ist die Antwort flexible Übergänge in Ruhestand und Anreize, freiwillig länger zu arbeiten, aber nicht Renten zu reduzieren, für Menschen, die sich das erworben haben. Wir brauchen da wirklich flexible Übergänge.
Herr Heil, lassen Sie uns auch noch mal kurz zurückblicken auf das Thema Bürgergeld unter anderem. Das war ja ein Prestigeprojekt dieser Ampelkoalition, vor allem auch der SPD und auch von Ihnen, muss man sagen. Inzwischen aber steht das Bürgergeld sowohl politisch als auch öffentlich doch ziemlich unter Druck, gilt vielen als zu teuer, auch als ungerecht. Sie haben auch schon versucht nachzusteuern, die Sanktionsmöglichkeiten dann doch wieder ausgeweitet. Was ist denn da rückblickend bei dem Projekt falsch gelaufen?
Ich glaube, dass wir im Kern im Moment erleben, dass viele Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Aber das Bürgergeld war nie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Da gab es immer Mitwirkungspflichten und auch Sanktionen. Wir haben gesagt, da muss nachgesteuert werden, weil da ein falscher Eindruck entstanden ist und weil die Praktiker auch gesagt haben, dass es zu bürokratische Sanktionen zu verhängen. Aber es gibt auch einen Rahmen des Bundesverfassungsgerichts, was die Verhängung von Sanktionen betrifft und auch was die Angemessenheit einer Grundsicherung betrifft. Das wird unterschlagen. Und ich glaube, das Lebensgefühl, was im Moment eine Rolle spielt, ist die Frage, was tut ihr eigentlich für die arbeitende Mitte? Lohnt sich Arbeit? Und das ist ein wichtiges Thema.
Haben Sie dann nicht aber auch irgendwie vielleicht falsche Signale gesetzt irgendwie? War das nur falsch kommuniziert oder hätte man das Bürgergeld nicht doch anders ausgestalten müssen, dass die arbeitende Mitte nicht den Eindruck bekommt, okay, ich arbeite da sehr viel und andere bekommen anscheinend fast ähnlich viel Geld, obwohl sie es nicht tun?
Natürlich muss man sich selbstkritisch fragen, warum Eindrücke entstanden sind und dann muss man auch nachsteuern, das haben wir ja auch getan. Aber ich will einmal ganz grundsätzlich sagen, dass mich auch sehr ärgert, dass ein Zerrbild entstanden ist. In den allermeisten Fällen sind Sanktionen deshalb nicht notwendig, weil die in der Grundsicherung sich anständig benehmen. Und der Kern des Bürgergelds ist, Menschen rauszubringen aus der Bedürftigkeit in Arbeit. Und die Wahrheit ist, dass 2/3 der Langzeitarbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Und mit dem alten System, die man mal in Arbeit gebracht hat, und dann hat das Jobcenter sie bald wieder gesehen, dass es gab keine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Deshalb bleibt es wichtig, dass man Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu qualifizieren, um dauerhaft in Arbeit zu sein. Das leistet übrigens auch einen Beitrag zur Arbeits- und Fachkräftesicherung. Also ich mache mir viel Gedanken darüber, was da gesellschaftlich los ist in dieser Debatte. Ich kann nur sagen, es ist wichtig, das Richtige zu tun und deshalb nachsteuern ja, aber die Grundsicherung für Menschen in Frage zu stellen, ist mit unserer Verfassung nicht vereinbart. Und was mich, Herr Nikschers, auch ärgert, ist, dass da viel, viel Stimmung gemacht wird, manchmal auch mit Fake News. Was ich in den letzten Wochen und Monaten da gelebt habe, das ist zum Teil auch Brunnenvergiftung gewesen. Da wurden Behauptungen aufgestellt, dass Menschen des Bürgergelds wegen massenhaft jetzt kündigen. Und da guckt man nach und es findet gar nicht statt. Sondern es ist so, dass wir tatsächlich die Situation haben, dass 20% der Menschen, die im Bürgergeldbezug sind, arbeitende Menschen sind, die ergänzendes Bürgergeld brauchen. Das sind sehr, sehr oft Frauen, die mit einem niedrigen Lohn arbeiten oder in einer Teilzeitfalle sind, denen den Weg zu geben, nicht auf staatliche Leistungen angewiesen zu sein, raus aus dem Bürgergeld, das ist der richtige Weg. Und das ist auch mein Ziel. Aber Menschen gegeneinander auszuspielen und undifferenziert mit Stimmung anzutreten, das ist kein vernünftiger Weg zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Herr Heil, lassen Sie uns zum Schluss noch auf den anstehenden Wahlkampf schauen. Sie haben sich ja auch schon hinter Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der SPD gestellt. Was macht Sie eigentlich so sicher, dass die SPD mit Scholz tatsächlich die Wahl gewinnen kann?
Olaf Scholz ist der Bundeskanzler. Er hat die Erfahrung und auch die Kompetenz, die dieses Land braucht. Und er hat drei Eigenschaften, die gerade in solch stürmischen Zeiten wichtig sind. Verantwortungsbereitschaft, auch eine leidenschaftliche Überzeugung, die manchmal etwas hanseatisch daherkommt. Und er hat das Augenmaß im Handeln. Und ich sage Ihnen, das ist wichtig. In diesem Wahlkampf ist es klar, dass es um klare Alternativen geht. Friedrich Merz oder Olaf Scholz. Es geht um Inhalte. Es geht um die außenpolitische Verantwortung, das, was wirtschaftspolitisch für Arbeitsplätze notwendig ist und die soziale Sicherheit. Und das muss demokratisch entschieden werden. Und deshalb bin ich im Team Scholz.
Die beiden designierten Grünen-Chefs haben gerade in einem Interview gesagt, dass diese Kombination aus Merz und Scholz nicht wirklich in die Zeit passt.
Ja, ich bestreite das. Aber die Realität gebietet ja zu sagen, es wird darauf hinauslaufen, dass entweder Olaf Scholz als Bundeskanzler für das Land weiterarbeiten kann in einer neuen Konstellation oder ob Friedrich Merz Bundeskanzler wird. Dass die Grünen für sich kämpfen, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber ich bestreite diese Meinung.
Sie wollen ja auch weiterarbeiten. Ich habe gesehen, dass Sie angekündigt haben vor kurzem, dass Sie wieder antreten wollen für den Bundestag. Haben Sie eigentlich auch mal so eine Sekunde vielleicht drüber nachgedacht, irgendwie vielleicht auch aufzuhören, so wie andere Kollegen, oder ob das jetzt nochmal das Richtige ist?
Also wer sich nicht selbst prüft, bevor er wieder antritt, der macht was falsch. Natürlich habe ich das getan, mit meiner Familie gesprochen, auch mit meiner Partei vor Ort. Ich bin Abgeordneter für den Wahlkreis Gifhorn-Peine in Niedersachsen, habe bei den vergangenen Wahlen diesen Wahlkreis immer direkt gewonnen. Und als Abgeordneter will ich für meine Heimat weiterkämpfen. Das ist übrigens gerade in diesen stürmischen Zeiten wichtig. Es ist eine Industrieregion, es geht um auch Arbeitsplätze in meiner Region. Volkswagen ist ein wichtiger Arbeitgeber, Zulieferindustrie. Und meine Partei hat mich vor Ort gebeten, weiterzumachen und die Interessen meiner Region zu vertreten. Deshalb bewerbe ich mich auch um das Mandat. Und übrigens, ich habe politisch auch noch einiges vor in diesem Land. Und deshalb trete ich auch wieder an bei diesen demokratischen Wahlen.
Was denn? Was haben Sie denn vor?
Ich habe politisch was vor. Wie gesagt, die Interessen meiner Region zu vertreten und für die Möglichkeit zu kämpfen, dass die SPD Politik in Deutschland prägen kann weiter. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir wirtschaftliche Vernunft und soziale Sicherheit nicht gegeneinander ausspielen dürfen in diesem Land. Wir müssen vieles erneuern in Deutschland. Und wir haben uns in dieser Koalition auf den Weg gemacht. Aber wir dürfen dieses Land sozusagen nicht dadurch schädigen, indem wir diese Gesellschaft spalten, wie das andere Demokratien leider erlebt haben. Und da geht es für mich um den Begriff von Verantwortung.
Aber einige ziehen sich auch aus der Politik zurück, auch mit der Begründung, dass sie sagen, der Wind ist so rau geworden, die Mitte scheint sich gerade auch zu zerlegen, das stärkt die Ränder. Stabile Mehrheiten zu finden, wird richtig, richtig schwierig. Ist die Politik nicht auch ein Stück weit kaputt?
Nein, das bestreite ich. Wichtig ist zu begreifen, der Wind ist wirklich rauer geworden. In der Welt verändert sich viel, wir haben viele Krisen zu bewältigen, aber vor dieser Verantwortung darf man gerade deshalb, weil auch Extremisten lauter geworden sind, weil es eine große Verunsicherung in unserer Gesellschaft gibt, nicht weglaufen. Und das ist für mich Ansporn, auch weiterzumachen. Das ist immer ein Mandat auf Zeit, um das bewerbe ich mich, aber ich finde den Begriff der Verantwortung in diesen Zeiten wichtig und vor der laufe ich nicht weg, wie das Herr Christian Lindner zum Beispiel getan hat. Man muss sich auch in schwierigen Zeiten der Verantwortung stellen. Das ist für mich eine Überzeugung und der will ich auch gerecht werden. Dass man nicht immer alles richtig macht in der Politik, das ist richtig. Und wenn ich eins noch anfügen darf, ich glaube, man muss für sich selbst auch klären, wie man das Verhältnis hinbekommt zwischen, ich sag mal, ein dickes Fell zu haben. Manchmal muss man einiges ertragen an Angriffen, aber man darf nicht dickfällig werden. Zu Deutsch, man muss auch noch spüren, was los ist in diesem Land, was Menschen bewegt, wo es tatsächliche Sorgen gibt, wo es berechtigte Anliegen gibt, wo man Politik auch weiterentwickeln muss. Das ist für mich die Balance, die man hinbekommen muss, eine klare Überzeugung zu haben, aber auch zuzuhören, was Menschen bewegt, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, Interessenausgleich zu organisieren, die Gesellschaft zusammenzuhalten, nach vorne zu führen. Das ist für mich Antrieb. Und da ich jetzt, glaube ich, noch nicht ganz am Renteneintrittsalter bin mit 52 Jahren, ist das für mich ein Antrieb, auch das, was ich kann, zur Verfügung zu stellen und für ein Mandat zu werben.
Sagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD im Interview der Woche, geführt von meinem Kollegen Jim Bob Nikschas. Und damit schauen wir noch aufs Wetter. Es bleibt heute grau, vereinzelt kann da noch Nieselregen dazukommen, ansonsten aber dann trocken bei 3 bis maximal 7 Grad. Morgen ebenfalls dicht bewölkt und grau, immer wieder Regen bei 4 bis 8 Grad. Und die neue Woche, die startet genauso. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag mit Florian Mayer. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihnen ein schönes Wochenende und viel Spaß mit Roland Kunz und dem langen Samstag.